Auf eines können wir uns gefasst machen, dass auf Europa und vor allem auf Deutschland nicht nur sehr hohe Erwartungen aus Amerika zukommen, sondern auch eine erhebliche Feindseligkeit.
Pott und die Welt heißt dieser Podcast. Wenn man sich die aktuelle politische Großwetterlage anschaut, dann wäre Oh Gott, die Welt auch ein passender Titel. Donald Trump wird wieder US-Präsident und am selben Tag, an dem das feststeht, kollabiert die Ampelregierung in Deutschland. Um beide Themen wird es in dieser Episode, die wir, das muss man in diesen Zeiten immer dazu sagen, am Nachmittag des 7. November aufzeichnen, gehen. Ich bin Katharina Peetz.
Und ich, Martin Bialecki.
Ja, dann ging es plötzlich doch unerwartet schnell. Am frühen Mittwochmorgen deutscher Zeit war klar, Donald Trump wird für eine zweite Amtszeit ins Weiße Haus einziehen, dass es doch ein so eindeutiger Sieg für Trump werden würde. Deutlich mehr als die erforderlichen 270 Stimmen der Wahlleute, das kam überraschend. Vorwahlbefragungen und Prognosen hatten ein eher knappes Rennen zwischen Kamala Harris und Donald Trump prophezeit.
Genau, und nicht nur das Präsidentschaftsamt geht an die Republikaner, es wurden ja auch große Teile des Kongresses neu gewählt. Im Senat haben die Demokraten die Mehrheit an die Republikaner verloren. Im Repräsentantenhaus weiß man es noch nicht ganz genau, aber auch da sieht es so aus, als ob die Republikaner ihre Mehrheit halten werden. Also Erfolg für die Republikaner auf ganzer Linie. Und jetzt, was bedeutet dieser Wahlsieg von Donald Trump für die USA, für die internationale Politik und, das wollen wir in diesem Podcast ja auch immer beantworten, für uns in Deutschland und in Europa?
Und wir freuen uns sehr, dass wir diese Fragen besprechen können mit Constanze Stelzenmüller, Publizistin von der Brookings Institution in Washington. Hallo Frau Stelzenmüller.
Hallo nach Deutschland.
Das Ergebnis war ja für viele in Deutschland ein richtiger Schock. Dass das Ergebnis so klar, so eindeutig für Trump ausfallen würde, hatte kaum jemand erwartet. Kamala Harris hat sich in keinem einzigen Bundesstaat verbessern können gegenüber Joe Biden bei der Wahl 2020. Kam das für Sie auch so überraschend? Und wie kann man das denn erklären, dass dieser Sieg dann wieder erwarten doch so dermaßen deutlich ausgefallen ist?
Tja, das ist ein kompliziertes Thema. Aber ich muss einfach erstmal ganz offen sagen, auch ich gehöre zu denjenigen, die das falsch eingeschätzt haben. Und einige meiner Einschätzungen aus der Wahlnacht beim ZDF waren auch falsch. Auf der Basis der Daten, die man hatte, unter anderem von der Associated Press, die normalerweise zufällig ist, und bei der man den Eindruck hatte, dass, so wie vorhergesagt, eine große Zahl von Frauen aller ethnischen Hintergründe für Kamala Harris gestimmt hatten, dass es auch da eine überdurchschnittliche Wahlbeteiligung gegeben hatte von Frauen und. Und das ist alles nicht richtig. Sie hat alle 7 Swing States verloren. Und nochmal zum Kongress, es sind noch 4 Senatssitze offen, aber es ist klar, dass es jetzt schon eine republikanische Mehrheit geben wird. Und im Haus haben die Republikaner schon 205 Sitze, sind noch 58 insgesamt offen. Aber es ist gut möglich, dass auch da es eine Mehrheit geben wird. Noch wichtiger, Trump hat auch die sogenannte Popular Vote, also die absolute Wählerzahl für sich gewonnen. Die Wählerbeteiligung werden wir noch rausfinden. Das dauert immer eine ganze Weile, bis das klar ist, weil an vielen Orten doch noch gezählt wird. Aber wir hatten letztes Mal schon eine überdurchschnittlich hohe Wählerbeteiligung mit 62,8. Ich bin sicher, dass es wieder sowas Ähnliches sein wird oder sogar mehr. Also könnte klarer nicht sein. So, jetzt ist die Frage, was ist hier eigentlich passiert und wie? Fangen wir mal an mit den Themen, die nicht funktioniert haben. Zur Überraschung vieler. Die Appelle an Moral, an die Demokratie, an Charakter, die offensichtlichen Lügen, die Fehlinformationen, die verbreitet wurden, nicht nur vom Kandidaten Trump selber, sondern auch von seinen Oligarchenunterstützern wie Elon Musk, der seine gesamte Plattform benutzt hat, um für ihn zu werben. Die Tatsache, dass er hinter dem Umsturzversuch vom 20. Januar 2021 stand, auch nicht verfangen, obwohl sich 200 sehr bekannte Republikaner, darunter bekanntlich Liz Cheney, aber auch viele Senatoren, gegen ihn und für Kamala Harris ausgesprochen haben. Das ist schon bemerkenswert. Was dagegen offensichtlich verfangen hat, nach dem, was man jetzt von den Exit Polls, den Umfragen bei den Abstimmungen sieht, ist, dass für viele Leute der Zustand der Wirtschaft oder vor allen Dingen gar nicht mal der Zustand der Wirtschaft, sondern ihre eigene wirtschaftliche Lage, die von den sozusagen allgemeinen Wirtschaftsdaten zu unterscheiden ist, dann Migration waren offensichtlich die beiden Hauptthemen. Ich würde sagen, es gibt noch ein paar andere grundsätzlichere Fragen. Dies ist die dritte Präsidentschaftswahl in Folge, in der die Wähler gegen den Amtsinhaber gestimmt haben. Das nennt man hier eine Anti-Incumbency-Mood. Und die war offensichtlich sehr, sehr stark. Es gibt ein generelles Gefühl, glaube ich, dass das System nicht funktioniert, jedenfalls auf der Ebene, wo die Leute leben. Und am Ende muss man sagen, Kamala Harris, die, wie ich finde, immer noch finde, eigentlich unter schwierigsten Umständen sehr guten Wahlkampf gemacht hat, hat auch Fehler gemacht.
Ja, vielleicht, weil Sie den Amtsinhaber ansprechen oder sagen, man hat bewusst auch gegen die Amtsinhaber gestimmt. Wie geht's jetzt weiter? Mit welchem Standing kann überhaupt die Biden-Harris-Regierung jetzt noch weitermachen die nächsten Monate bis Januar?
Noch ist Biden Präsident, noch ist Kamala Harris Vizepräsidentin. Und sie hat gestern Abend in ihrer Concession Speech, also ihrer Rede bei der Howard University, bei der sie ihre Annahme ihrer Niederlage verkündet hat, sehr deutlich gemacht, dass sie nicht vorhat, von der Szenerie zu verschwinden. Also das war, wenn man so will, eine informelle Ankündigung, dass sie sich als eine der Anführerinnen der demokratischen Opposition versteht. Und sie ist ja auch Senatorin. Aber die Biden-Regierung ist im Amt und ist damit sozusagen jetzt ein Caretaker-Government, wie man das hier sagt. Aber natürlich entspricht es dem demokratischen Command, dass man keine Entscheidungen trifft, die sozusagen überraschend sind für die Nachfolger, die Nachfolger in einer Weise binden, die gegen deren Programm wären. Bin ich sicher, ob das Trump in ähnlicher Situation so gemacht hätte, aber das kann man von den Demokraten erwarten. Gleichzeitig werden sie sicherlich versuchen, das zu betreiben, was man Trump-Proofing nennt. Das heißt, sie werden versuchen, einige ihrer Errungenschaften gegen Abschaffung durch die nachfolgende Regierung zu schützen. Wie weit das funktionieren kann, wird man sehen.
Wir haben es vorhin schon gesagt, Frau Stelzenmüller, es liegt jetzt sehr, sehr viel Macht künftig in den Händen der Republikaner. Trump hat ein breit getragenes Votum, jetzt fast durchzuregieren. Was glauben Sie, wie wird sich das auswirken langfristig auf das Land?
Ich würde vor einem warnen, und das ist zu sagen, dass jetzt bei aller Einsicht, die, glaube ich, sehr wichtig ist, dass wir hier möglicherweise so etwas wie einen Kulturwandel in Amerika gesehen haben. Auch, ehrlich gesagt, ein Bekenntnis zu einem starken Mann, wie man sich das in diesem Land eigentlich jahrzehntelang nicht hat vorstellen können. Ich würde davor warnen, das jetzt absolut und für immer zu setzen. Aus verschiedenen Gründen. Erstens, solange es diese Verfassung gibt, gibt es in 2 Jahren Midterms. Und da wird der gesamte Kongress neu gewählt und ein Drittel des Senats. Das wird 2026 sein. Das heißt, spätestens 2026 urteilen die Wähler nochmal im Querdurchland über das, was diese Regierung zwischen 2024 oder genauer gesagt dem 20. Januar 2025, das ist der Inaugurationstag, und dem 5. November 2026 erreicht hat. So, das ist das eine. Das andere ist, ich beobachte jetzt schon notgedrungen seit 8 Jahren die amerikanische harte Rechte und ihren Aufstieg, die sogenannte MAGA-Rechte, Make America Great Again. Wenn man sich das genau anschaut, dann erkennt man in den konkreten Politikfeldern, aber auch in den personellen Konstellationen jede Menge Widersprüche und Spannungen. Und ich glaube, in einer Situation, wo diese Fraktionen die Lufthoheit hat, werden wir auch sehen, dass sich diese Widersprüche Bahn brechen. Und darauf muss man, glaube ich, sehr, sehr genau achten. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel, das ich besonders sprechend fand, als die Heritage Foundation, die sich ja sehr früh selbst zum Anführer der Bewegung deklariert hat, übrigens gab es auch dagegen sehr viel internen Widerspruch, die hat ja dieses berühmte Compendium, das Project 2025, veröffentlicht mit 925 Seiten. Auch das war dazu gedacht, als sozusagen Blaupause fürs Regieren zu dienen. Da gab es ein Handelskapitel, oder genau gesagt, es gab zwei. Es gab eines, das hieß Free Trade, und ein anderes, das hieß Fair Trade. In dieser Doppelung bei dem Thema kann man schon erkennen, wie groß die internen Spannungen sind. Und wenn man Interviews oder Essay-Texte der Trump-Berater liest in der Außen- und Sicherheitspolitik, dann kann man ähnliche Widersprüche und Spannungen entdecken. Also darauf wird sehr zu achten sein. Und letztlich gibt es immer noch eine Opposition im Senat und im Kongress. Und auch die wird, denke ich, sehr aktiv werden. Und wollen wir nicht vergessen, viele demokratische Gouverneure.
Bevor wir, Frau Stelzenmüller, auf Deutschland kommen und auf den Bruch, das Ende der Ampelkoalition, eine letzte Frage noch zu den USA. Dieser Wahlkampf war ein extrem harter, ein sehr, sehr aggressiver, der einmal mehr die Fragmentierung und die Zerrissenheit dieses Landes offenbart hat. Sehen Sie Anlässe zur Hoffnung, dass sich dieses Land irgendwie wieder selbst heilen kann in nächster Zeit?
Das ist wirklich schwer zu sagen. Also was man auch nicht vergessen darf, dass angesichts dieses phänomenalen Ergebnisses die Erwartung an die Durchschlagskraft republikanischen Regierens jetzt extrem hoch sein werden. Die Wähler werden die Einlösung dieser ganzen Versprechen fordern und das nicht leise. Das bedeutet, dass diese Regierung jetzt beweisen muss, dass sie auch regieren kann. dass es nicht reicht, Dinge einfach zu versprechen und dann zu sagen, das möge jetzt in Erscheinung treten. Man muss das schon auch in Politik umsetzen. Und wenn sich beispielsweise die Fraktionen im Trump-Lager versuchen durchzusetzen, die sagen, wir müssen hier jetzt erstmal den Staat kleinschlagen und die Bundesbürokratie auswechseln oder gar einfach beenden, die Leute alle feuern und nicht ersetzen, dann wird es mit der Umsetzung all dieser Versprechen recht schwierig werden. Und deshalb glaube ich jetzt erstmal die, wie man hier sagt, first order of the day, ist die Ruhe behalten, Nerven behalten und sehr, sehr genau hinschauen, bevor man sich ein Urteil bildet. Das sage ich auch an die eigene Adresse.
Haben Sie gerade gesagt, eine Regierung muss auch zeigen, dass sie regieren kann. Das ist jetzt die Überleitung hier nach Deutschland vielleicht. Wir haben am selben Tag, als klar war, dass Trump noch einmal US-Präsident werden wird, hat Bundeskanzler Olaf Scholz Christian Lindner als Finanzminister entlassen, erklärt, dass er im Januar die Vertrauensfrage stellen will. Jetzt sind die FDP-Minister zurückgetreten, abgesehen von Volker Wissing, der bleibt Verkehrsminister und will auch noch das Amt vom Justizminister übernehmen und ist aus der FDP ausgetreten. Also alles in allem sehr bewegte Zeiten, nicht nur in den USA, sondern eben auch in Deutschland. Wenn wir diese beiden Ereignisse miteinander in Verbindung bringen, nach den Ergebnissen der US-Wahl hatten deutsche und europäische Politiker erklärt, man müsse mehr Verantwortung übernehmen. Mit Blick auf den Zustand der Ampel oder nicht mehr Ampel in Deutschland, was erwarten Sie, was kann da überhaupt geleistet werden?
Ich hätte mir unter den Umständen gewünscht, dass ein Ruck durch die deutsche Regierung, durch die Ampelregierung gegangen wäre und man sich fest ins Auge gesehen hätte und gesagt hätte, wir halten das jetzt noch durch bis September, weil die Zeiten sind so, dass unsere internen Differenzen weniger wichtig sind als das, was gerade alles Europa bedroht. Das ist nicht der Fall. Wir werden jetzt eine Minderheitenregierung sehen und Neuwahlen im Frühjahr. Und ich würde sagen, die Anforderungen bleiben ja dieselben. Und was ich mir insbesondere wünsche, ist, dass die Regierung in Berlin sehr bald und täglich ihren Nachbarn klar macht und ihren Verbündeten in der NATO und in der EU, dass sie keine Sonderwege einschlagen wird mehr, was diese Regierung mehr getan hat als andere vor ihr. Und dass sie in Anerkenntnis des Ernstes der Lage den Schulterschluss suchen wird mit anderen und dafür auch bereit ist, selber Opfer zu bringen. Und dass sie das wiederum den deutschen Wählern erklärt, dass das notwendig ist. Dass sie dabei auch im Vorab mit der Opposition zusammenarbeitet. Ich glaube, nur das ist der Lage angemessen. Denn auf eines können wir uns gefasst machen, dass auf Europa und vor allem auf Deutschland nicht nur sehr hohe Erwartungen aus Amerika zukommen, sondern auch eine erhebliche Feindseligkeit. Also es lohnt sich da nochmal das Gespräch der New York Times mit Elbridge Colby und mit Robert O'Brien zu lesen, zwei führenden Beratern von Trump in der Außen- und Sicherheitspolitik, die sich, glaube ich, beide ausrechnen und ausrechnen können, dass sie wieder Ämter in verantwortungsvollen Positionen bekommen werden und wo Deutschland mehrfach erwähnt wird und nicht in freundlichem Ton.
Wenn die Erwartungen so hoch sind und der Druck auf Deutschland so hoch sein wird, wie gut oder schlecht sehen Sie denn Deutschland und sehen Sie Europa vorbereitet auf so eine zweite Präsidentschaft von Donald Trump?
Es soll ja Planspiele gegeben haben in Berlin und anderen Hauptstädten und auch in der EU, über die gelegentlich berichtet wird. Und ich bin sicher, dass man die Konsequenzen für einzelne Politikfelder versucht hat durchzuspielen. Das macht jede professionelle Regierung, das wird auch unsere gemacht haben. Aber nochmal, ich komme zu dem eigentlichen Thema zurück und das ist Kohäsion und Kommunikation. Beides Themen, in denen unsere Regierung schwach ist, bei denen ich mir angesichts der bisherigen Erfahrung noch nicht sicher bin, dass eine von der CDU angeführte Regierung es deutlich besser machen würde. Und das wäre mein wichtigster Rat. Nochmal, den Schulterschluss suchen und den Ernst der Lage und die Bedeutung von Konzessionen und möglichen Opfern den deutschen Wählern zu vermitteln. Dies wird eine Zeit der Zumutungen werden, aber der Preis, den wir dafür zahlen könnten, dass wir das weiter ignorieren und dass wir weiter Sonderwege einschlagen, könnte am Ende wahnsinnig hoch sein.
Das klingt so, Frau Stelzmüller, als könnte sich Trumps Art und seine Unberechenbarkeit zumindest in Einzelfällen auch als einen Vorteil entpuppen.
Ich mag diese Argumentationslinie nicht. Ich glaube, wir müssen uns eine ganz andere Frage stellen. Und das ist, ob diese Wahl und Trump nicht auch Europas und Deutschlands Zukunft ist. Mit anderen Worten, ist das ein Vorbote dessen, was uns möglicherweise auch blüht. Wir sehen im Aufstieg der harten Rechten in Europa und auch in Deutschland und im Aufstieg einer nationalbolschewistischen Partei wie des BSW Anzeichen einer solchen Entwicklung. Und ich glaube, die selbstkritische und sehr ernste Frage, die sich alle Demokraten in Europa und in Deutschland jetzt stellen müssen, ist, was müssen wir tun? Was können wir tun, um aus dieser Wahl zu lernen? und um zu verhindern, dass bei uns die Strongmen und Strongwomen an die Macht kommen. Weil ihre Wirkung mit Sicherheit zerstörerisch sein wird. Und danach Europas Demokratien und unsere Demokratie wieder zu reparieren, das wird dann eine unermesslich schwere Aufgabe.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, man fährt gerade muss gerade eine zweiteilige Strategie fahren. Einerseits muss man einen Umgang finden mit Trump als US-Präsident und versuchen da ja auch weiterhin Beziehungen oder Partnerschaften zu behalten und gleichzeitig als abschreckendes Beispiel ihn sehen und daraus Lehren ziehen.
Ja, aber auf den ersten Teil Ihrer Frage bezogen, was wir nicht tun sollten, und das haben wir vielfach gesehen in der ersten Trump-Administration, ist uns darauf irgendwie verlassen, dass wir einen nationalen Sonderkurs fahren können und damit irgendwie Erfolg haben. Dafür gibt es verschiedene Versionen, Angela Merkels, Emmanuel Macrons, Boris Johnsons, die haben alle nicht so gut funktioniert. Aber wir werden jetzt erleben, wie die Autoritären sich mit Trump gemein machen oder ihn herausfordern. Das erste haben wir gesehen bei den Gratulationen von Leuten wie Viktor Orban. Das zweite bei der Bemerkung des Kreml-Sprechers Peskov, der Kreml betrachte Amerika weiterhin als Feind, aber man könne reden. Das kann nicht das Modell sein, aber wie schon gesagt, ich halte den Schulterschluss für entscheidend. Man kann trotzdem getrennt kommunizieren, aber wir müssen uns absprechen. Und wir müssen wissen, dass wir geeint stehen müssen, weil wir sonst getrennt geschlagen werden. Und was das Letztere anbetrifft, ja, diesen Punkt möchte ich gerne nochmal machen, weil er mir besonders wichtig ist. Es gibt in der amerikanischen harten Rechten eine Fraktion, die nichts Geringeres will, als die amerikanische Verfassungsordnung auszuwechseln nach ungarischem Vorbild. Es gibt auch welche, die einen protestantischen Franco fordern. Das wäre dann in der Tat eine Art von Klerikalfaschismus. Aber dieses Franco-Vorbild finde ich momentan noch eher folkloristisch, aber die Faszination mit Orban ist allgegenwärtig. Und das würde bedeuten Abschaffung des politischen Pluralismus, Ende der Trennung von Kirche und Staat. Dahinter steht eine MAGA-Bewegung, die auf einem religiösen Fusionismus basiert. Auch das sollte man sehr ernst nehmen. Und schließlich die weitgehende Beschneidung von Freiheits- und Minderheitenrechten. Übrigens noch eine Sache sollte man nicht vergessen. Die Vertreter von Kulturkampfbestrebungen auch in Deutschland glauben ja, hier habe eine Ideologie gesiegt bei Trump und eine religiös fundierte Ideologie. Die sollten sich nochmal sehr genau anschauen, den Zickzackkurs von Trump beim Thema Abtreibung. Trump hat am Ende verstanden, dass dieses Thema ihn Stimmen kosten könnte bei schmalen Margen und hat deshalb darauf verzichtet, ein nationales Abtreibungsverbot zu fordern. Und trotzdem haben, glaube ich, 2/3 der evangelikalen Wähler ihn gewählt. Das zeigt, es geht hier um Macht und um Regieren und um die Veränderung der Ordnung und nicht um Ideologie. Deutlicher als jedes andere, als jede andere Entwicklung.
Wenn wir fast schon zum Schluss noch einmal auf das Thema Ukraine schauen, Frau Stelzenmüller, da ist ja zu befürchten, dass Trump, hat er gesagt, ne, innerhalb von 24 Stunden werde er den Krieg in der Ukraine beenden. Und da fürchten viele, dass Trump die Ukraine zu einem sogenannten Friedensdeal mit Putin zwingen könnte. Was wäre Ihr Rat an Europa in diesem Szenario? Und ist Europa darauf überhaupt vorbereitet, auf diese Situation?
Ich könnte mir vorstellen, dass diese Lage im Kreml als Bestätigung der eigenen Siegesaussichten gelesen wird. Ich könnte mir deshalb auch vorstellen, dass der Kreml seine aktuell brutalen Bombardierungen der Ukraine nicht nur fortsetzt, sondern verschärft erstmal, um weitere Konzessionen nicht nur von der Ukraine und von den Europäern, sondern vor allen Dingen von Trump zu verlangen. Es wird sehr interessant sein zu sehen, wie genau der Kreml jetzt Trump anvisiert. Kann sein, dass ich mich irre, aber ich kann mir das vorstellen. Und nochmal zur Erinnerung, die Ukraine wird gerade so brutal bombardiert wie seit den ersten Kriegsmonaten nicht mehr. Dann ist vorstellbar, dass in der Ukraine alles Mögliche Schlimme passiert, was wir bisher haben verhindern können. Eine weitere großflächige humanitäre Krise, eine große Flüchtlingsbewegung, ein Kollaps der Regierung. Alles das hätte gewaltige Konsequenzen für die Stabilität Europas, auch die politische. Ich würde mir jetzt in den europäischen Hauptstädten und auch in Berlin sehr genau überlegen, was ich tun kann, um der Ukraine klarzumachen, dass wir weiterhin zu ihr stehen.
Über die US-Wahlen, was da eigentlich passiert ist und was es bedeutet und über das Aus der Ampel in Deutschland haben wir gesprochen mit Constanze Stelzenmüller von der Brookings Institution in Washington D.C. Vielen Dank nach Washington.
War mir eine Freude, so erschreckend die Themen sind.
Wir wollen zum Ende einer jeden Folge immer ganz kurz rekapitulieren, was wir so mitnehmen aus diesem Gespräch. Und das sind bei mir schon ein paar Punkte. Zum einen, dass Trump und die Seinen jetzt tatsächlich liefern müssen. Ne? Dass das jetzt nicht irgendwie so Durchmarsch ja und durchregieren können, ja, aber die müssen jetzt wirklich einfach was bieten. Dann so ganz en passant, dass Kamala Harris sich sieht in der Führung der Demokraten. Das weiß ich gar nicht, ob das so eine richtig gute Nachricht ist angesichts des Wahlkampfs und der völlig unklaren Zukunft der Demokraten. Und dann drittens, wie wahnsinnig groß die Aufgabe für Deutschland, für Europa ist in dieser Zeit, wo man nun ausgerechnet sich seiner Regierung entledigt oder die sich selber zerlegt, Stichworte Kommunikation, Kohäsion, das ist ja alles überhaupt nicht mehr vorhanden. Eine Regierung, die viel mehr Wert legt auf Taktik statt auf Strategie. Das sieht irgendwie alles nicht so richtig gut aus, aber Bange machen gilt ja auch nicht. Also wenn das dazu führen würde, dass man sich des Ernstes der Lage bewusster würde, wäre ja das zumindest ein kleiner positiver Effekt. Das wären so meine Takeaways. Katharina, wie geht's dir nach dem Gespräch?
Ich fand nochmal ganz prägnant diese Aussage, dass es beim Sieg von Trump nicht um die Ideologie ging, sondern einfach um Macht. Und das finde ich eigentlich einen der wichtigsten Takeaways, auch wenn wir überlegen, was das vielleicht noch für Deutschland, für Europa bedeutet. Ich glaube, das ist dann auch nochmal ganz gut klar geworden. Das wollen wir ja immer in der Folge in dem Podcast besprechen. Was hat das mit uns zu tun? Es hat sehr große Auswirkungen auf Europa. Und ich fand noch ganz gut den Punkt, dass es eine Zeit der Zumutung wird und dass man das als Politikerinnen und Politiker vielleicht auch einfach mal so benennen muss. In der nächsten Folge schauen wir auch nochmal drauf, was der Sieg Donald Trumps und das Ampel-Aus für die deutsche und für die europäische Außen- und Sicherheitspolitik bedeuten. Zu Gast sein wird dann Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder zuhören. Ich bin Katharina Peetz.
Und ich Martin Bielecki. Danke für Ihr Interesse.